Der Wahnsinn beginnt. Eine Geschichte der gb2community.de. Die Gassenschleicher in Götterfels bemerken es als erstes. Ihre eigenen Schatten, die durch das fahle Mondlicht erzeugt werden, entwickeln ein Eigenleben. Vorhin noch auf der Straße vor ihnen, als Teil der Gassenschleicher, löst sich ihr Schatten tanzend von ihnen. Wie losgelöst schweben sie an den Häuserwänden entlang und es dauert nicht lange, bis sie in die ersten Häuser eindringen. Und schon ist er da, der erste Schrei. Die Dunkelheit breitet sich aus und der Mond verändert sein Aussehen. Ein Gesicht erscheint, ein grinsendes. Er kommt, zischt es von den Gassen der Häuser. Die Schatten verkünden es in Richtung der Gassenschleicher. Der verrückte König kommt. Er ist gerufen worden. Bald wird er König Efeu besuchen und seinen Sohn, der blutige Prinz, wird Prinzessin Schwanetti heiraten, auf dass sie über Halloween hinaus herrschen werden. Zwölf Monate ist es her, seit Prinzessin Schwanetti gesucht und gerettet wurde. König Efeu regiert seitdem weise über Götterfels und das Volk liebt seinen König. Die schöne Prinzessin sitzt im Thronsaal und gewährt eine Audienz. Es ist Besuch aus der Kristallwüste gekommen. Fürst Makahal der Gesalbte, Nachfahren von Fürst Boka, dem Prächtigen, ist zu Besuch in Götterfels. Jetzt, da ein Weg gefunden wurde, die Kristallwüste zu durchqueren, um Kontakt mit Elona aufzunehmen, wurden schnellstmöglich Depeschen ausgetauscht, um ein Treffen auszuhandeln. Zur Begrüßung hat Fürst Makahal Kleidung aus elonischen Lederquadraten, Velinrollen sowie aus feinsten elonischen Stoffen mitgebracht. Prinzessin Schwanetti ist begeistert über den Schnitt, die Farben und die Qualität der Mode in Elona und gerät schnell in Schwärmen.
Bitte setzt euch und erzählt mir von eurem wundervollen Land.
Fürst Makahal lässt sich auf die Kissen nieder und beginnt zu erzählen. Er berichtet von den Schätzen aus Adashim, seinem Palast am Fort von Dasha und all den schönen Seiten, die Elona zu bieten hat. Nachdem die ersten Geschichten über sein Herkunftsland erzählt worden waren, erhob sich der Fürst aus seinen Kissen und klatschte zweimal in seine Hände. Sein Diener mit der aufwendig verzierten Schatullen in den Händen setzte sich sofort in Bewegung.
Dies soll mein Geschenk an euch sein. Ich habe es selbst aus Adashim geholt.
Als der Diener des Fürsten vor Prinzessin Schwanetti steht, kniet er respektvoll nieder und legt die Schatulle behutsam zu ihren Füßen ab.
Darf ich die Schatulle öffnen?
Der Fürst schüttelte den Kopf und holte zur Erklärung aus.
Bitte verzeiht, Prinzessin. Aber diese Schatulle, die ich euch zum Geschenk mache, beinhaltet zwei Komponenten. Im Inneren befindet sich ein handgroßer, herzförmiger Rubin. Der Rubin ist in Wahrheit Teil eines Flammengins, der alles verbrennt, was in seine Nähe kommt. Seine Hitze ist so groß, dass kein bekanntes Material ihm widerstehen kann.
Mit schreckengeweiteten Augen sprang Prinzessin Schwanetti einen Schritt zurück. Die Empörung stand ihr wortwörtlich ins Gesicht geschrieben. Argwöhnisch musterte sie ihn.
Was soll das bedeuten, Fürst Makahal?
Bitte beruhigt euch. Ihr werdet ebenfalls in der Schatulle eine Fiole mit Wasser des Flusses Elon finden, das durch die Dürre ein Monster des Gottes Abaddon verändert wurde. 3 Tropfen des Wassers halten den Djinn für 14 Stunden in der Rubinform. Ihr könnt die Zeit verlängern bzw. anhalten, solange der Rubin in der Schatulle liegt. Bitte verzeiht mir die Aufregung, ich hätte es besser vorher erklären sollen.
Langsam ging die Prinzessin wieder auf die Truhe zu. Ihr Argwohn hatte sich noch nicht gelegt, doch die Neugier schien stärker zu sein.
Ich wiederhole meine Frage, Fürst Makkahal. Kann ich die Schatulle nun öffnen?
Ohne auf die Frage weiter einzugehen, ließ sich der Fürst wieder auf die Kissen nieder. Erst als er die richtige Sitzposition fand, erschien ein Lächeln auf seinem Gesicht.
Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr die Schatulle jetzt öffnen würdet.
Mit Vorsicht näherte sich die Prinzessin der Schatulle und hob sie an. 6 Symbole stellvertretend für die 6 Götter verzierten ein Schließmechanismus.
Um die Schatulle zu öffnen, müsst ihr 3 der 6 Symbole in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Bitte verzeiht den Aufwand, aber ich musste sicher gehen, dass wenn ich überfallen werde, niemand die Schatulle öffnen kann. Drückt zuerst das Symbol der Lyssa. Es steht stellvertretend für die Schönheit des herzförmigen Rubins. Dann das Symbol von Balthasar. Dieses Symbol steht für das Feuer des Flammendjinns. Das 3. Symbol ist das Symbol für Komia, die Göttin, die über alle Geheimnisse wacht.
Prinzessin Schwanetti drückte die 3 Symbole, wie Fürst Makkahal es gesagt hatte. Ein leises Klicken war zu vernehmen und die Schatulle begann sich langsam zu öffnen. Prinzessin Schwanetti wurde bleich und ihre Beine fingen an zu zittern, als sie den herzförmigen Rubin sah. Er war noch schöner, als der Fürst es beschrieben hatte, und er war noch schöner, als sie sich selbst vorgestellt hatte.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Er ist so groß, so schön, so einmalig. Bitte verzeiht, Fürst.
2 Dienerinnen eilten von hinten an die Prinzessin heran und stützten sie. Der Fürst lächelte. Sein Geschenk hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Doch so schön auch dieses Geschenk sein mochte, so barg es eine Gefahr. Daher ermahnte Fürst Makkahal erneut.
Es freut mich, wenn mein Geschenk euch Freude bereitet. Doch bitte bedenkt meine Worte. 14 Stunden dem Licht des Tages oder auch der Dunkelheit der Nacht ausgesetzt, muss der Rubin mit 3 Tropfen des Wassers vom Fluss Elon beträufelt werden. Ansonsten wird der Djinn alles in Schutt und Asche legen und niemand wird ihn aufhalten können.
Ich werde daran denken, Fürst Makkahal.
Und mit diesen Worten verschloss Prinzessin Schwanetti die Truhe wieder. Die Schritte hallten durch den Raum, als König Efeu den Thronsaal betrat. Mit offenen Armen und einem warmherzigen Lächeln im Gesicht ging er auf den Fürsten Makkahal zu, um ihn zu begrüßen.
Fürst Makkahal, ich begrüße euch im Namen der Bürger Tyrias.
Der Fluss Elon berichtet von eurer Weisheit, mit der ihr Tyria regiert. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen.
Es schmeichelte dem König sichtlich, dass selbst in fernen Ländern von seiner Regentschaft gesprochen wurde. Und auch wenn dies nur diplomatische Schmeicheleien waren, so wusste er, dass er diese erwidern sollte.
Vor kurzem waren Priester der Kormir bei mir, um Audienz zu erbitten. Sie berichteten mir von einem Mann, der die Kristallwüste durchqueren wird, der Mut, Stärke und Weisheit in sich vereint und auf den Kormir mit einem Lächeln herabblickt. Ich sehe und höre, die Priester hatten recht.
König Efeu deutete auf die Kissen und sie beide setzten sich. Fürst Makkahal klatschte sogleich wieder 2-mal in seine Hände und ein weiterer Diener kam auf sie zu.
Trotz der Weisheit und der Stärke, mit der ihr herrscht, habt ihr auch Feinde. Bitte lasst mich euch im Sinne der Freundschaft ein besonderes Geschenk machen, auf das ihr diesen Feinden gestärkt entgegentreten könnt.
Der Diener, dem der Fürst das Zeichen gegeben hatte, kniete vor König Efeu nieder. Ehrfürchtig bot er dem König einen in schweren elonischen Leder umpackten Gegenstand an.
Im Reich der Margoniter, die Abaddon bis zuletzt treu ergeben waren, habe ich eine besondere Waffe gefunden, einen Qualstab. Diesen möchte ich euch schenken, als Zeichen meines Respekts für eure Regentschaft.
König Efeu schlug das Leder zurück und nahm den Stab in beiden Händen.
Ah, ich spüre seine immense Macht. Er flüstert mir etwas zu.
Vorsicht! Dieser Stab muss von einem starken Geist kontrolliert werden. Der wird versuchen, seinen Besitzer zu beherrschen. Die Qual verleiht seinem Besitzer immense Macht und ist zugleich so vernichtend für seine Feinde. Aber er muss ständig kontrolliert werden, sonst wird er sich eure Seele holen und von euch Besitz ergreifen.
König Efeu schaute Fürst Makahal lange an. In seinem Gesichtsausdruck ließ sich keine Regung erkennen. Er hatte sich von den Priestern Komirs unterrichten lassen über die Kultur und auch das Kastensystem des elonischen Volkes. Das Geschenk war gefährlich, keine Frage. Doch genauso war es auch mächtig. Fürst Makahal musste ihn mit diesem Geschenk wohl testen. War er würdig genug, Tyria als König zu dienen, oder war er schwach und konnte diesen Stab nicht standhalten?
Ich habe verstanden. Und ich danke euch.
Als die Sonne unterging, begann im Garten des Schlosses ein Lichterfest zu Ehren von Fürst Makahal. Es fand in Anlehnung an die Feste der Lys in den Seborhin-Gärten statt, wie sie früher in den elonischen Provinzen Wahabi gefeiert wurden. Es wurde getanzt und es wurde gelacht. Das Bier floss zusammen mit dem elonischen Wein in Strömen und die Sterne strahlten hoch vom Himmel hinab, als das letzte Stück von Usulans mechanischen Orchester verklang. Alle Beteiligten an diesem Fest zogen sich zurück, teilweise voll des Weines, teilweise einfach nur müd von dem anstrengenden Tagwerk. Als der Mond den höchsten Stand erreichte, zeichnete sich wieder das Gesicht in ihm ab. Die Schatten erreichten den Palast von Götterfels, doch niemand achtete darauf. Selbst die Wachen, die eigentlich ihre Patrouille vollziehen sollten, lagen an den Säulen und Mauern des Palastgartens gelehnt und schliefen. So bemerkte es auch niemand, wie die Schatten in den Palast eindrangen. Sie huschten an den Wänden entlang, ein Zischeln hier, ein Tuscheln da, dann wieder Stille. Das Licht der Fackeln reichte kaum aus, um die Schatten sichtbar zu machen.
Er kommt! Er kommt!
König Efeu lag in seinem Bett und wälzte sich hin und her. Ein wilder Albtraum schien von ihm Besitz ergriffen zu haben. Da löste sich von dem Qualstab ein Schatten und schwebte auf den Schlafenden zu. König Efeu wehrte sich, obwohl er schlief. Instinktiv schien er die Gefahr zu ahnen. Er schlug wild um sich und der Schatten wich zurück. Doch dann schoss er vor und fuhr direkt in den Körper des Königs. Plötzlich streckte König Efeu alle vier von sich, gequält vom Schmerz, riss er die Augen auf, doch es drang kein Ton aus seinem Mund. Es dauerte nur wenige Sekunden, als sich der Körper auch schon wieder beruhigte. Erst war es ein leises Kichern, doch dann schwillte es immer weiter an, bis es ein wildes, irres Lachen war. König Efeu öffnete den Mund. Und mit einer Stimme, die nicht die seine war, rief er:
Ich bin wieder da!
Im Ostflügel des Schlosses lag Prinzessin Schwanettini im Bett. Obwohl sie viel getanzt und auch ausgiebig dem Wein zugesprochen hatte, konnte sie nicht schlafen. Immer und immer wieder musste sie an diesen herzförmigen Rubin denken. So etwas Gewaltiges, so fantastisch Schönes hatte sie noch nie gesehen. Sie konnte nicht anders. Sie musste den Rubin noch einmal sehen. Mit klopfenden Herzen stand sie auf und näherte sich der Schatulle, die auf der Kommode stand. Wie war das noch mit den Symbolen? Einmal Lyssa, einmal Grend und einmal Cormyr? Es wird schon richtig sein, dachte sie sich und drückte auf die Symbole. Die Schatulle sprang auf und Prinzessin Schmanetti wollte gerade einen Blick auf den Rubin werfen, als sie einfiel, dass irgendetwas nicht stimmte. Lyssa, Grend, Cormyr? Nein, nicht Grend! Balthasar! Doch es war schon zu spät. Ein Schatten schwebte aus der Schatulle hervor und tanzte vor ihr in der Luft. Prinzessin Schwanetti wollte schreien, doch da fuhr der Schatten auch schon in ihren Körper hinein. Immer mehr Schatten versammelten sich an den Wänden der Schlafkammer.
»Die Zeit für eure Ansprache ist gekommen, mein Prinz«, zischte einer der Schatten.
Ein Blutstropfen lief aus Prinzessin Schwanettis rechten Mundwinkel und ihr schönes Gesicht verwandelte sich in eine Fratze des Wahnsinns.
»Endlich wieder raus aus meiner Kiste! Diesmal werde ich gegen meinen Vater gewinnen! Und auch sein Candykorn wird ihn nicht retten!«
Die Schatten versammelten sich im Thronsaal und löschten alle Lichter. Nur zwei Fackeln an den beiden Eingängen brannten noch und hüllten den Saal in ein gespenstisches, fahles Licht. Von einer der Seiten war Kettenrasseln zu hören, während von der anderen Seite ein heiseres Gestöhnen zu vernehmen war. Etwas näherte sich dem Thronsaal. Die Schatten erstarrten in ihrem Tanz für einen kurzen Moment und zogen sich zum höchsten Punkt der Decke zurück. Sie schienen zu warten, zu lauern, was wohl passieren mochte. Dann war es soweit und im Thronsaal kam es zum großen Zusammentreffen.
»Oh, Eddie, wer hat dich denn aus der Kiste gelassen?«
»Ich heiße Prinz Edric, der Blutige.«
»Das sagst du jedes Mal und jedes Mal langweilst du mich aufs Neue.«
»Diesmal werde ich dich besiegen, du Wahnsinniger.«
»Bist du sicher, Eddie?«
»Ich heiße Prinz Edric, der Blutige!«
»Ich habe ein neues Spiel. Es ist ganz einfach. Wenn du mich besiegst, bist du der neue König. Besiege ich dich, kommst du wieder in die Kiste und ich regiere die nächsten 1000 Jahre über diese Welt. Interesse?«
»Welchen Wahnsinn hast du dir diesmal ausgedacht?«
Okay, wir gehen zusammen in ein Labyrinth, das nur einer von uns wieder verlassen kann, wenn der andere tatsächlich tot ist. Das Spiel geht 48 Stunden lang. Du kannst dir so viele Truppen mitnehmen, wie du willst. Und auf meiner Seite wird nur ein Gegner gegen deine Truppen stehen. Der dreifache Ärger aus der Blutstromkiste.
Dann brauche ich keine 48 Stunden, um dich zu töten.
Moment, blutiger Prinz Eddie.
Ich heiße Edric!
Wie auch immer. Jeder Sieg, den ich erringe, bringt mir einen Punkt. Jeder Sieg, den du erbringst, bringt dir einen Punkt. Nach 48 Stunden wird ausgezählt, wer die meisten Siege errungen hat.
Was passiert, wenn ich nach 48 Stunden gewonnen habe?
Dann bleibe ich für immer im Labyrinth und du kannst für die nächsten 1000 Jahre Tyria regieren.
So soll es sein, du Wahnsinniger! Lass uns das Labyrinth betreten, damit ich dich vernichten kann!
Es fühlte sich an, als würde ein kleines Quaggernjunges durch den Kopf laufen und zwei Musikbecken gegeneinander schlagen. Der Kopf brummte.
»Oh, wo bin ich?«
Er öffnete die Augen. Um ihn herum waren viele andere, die ebenfalls gerade erwachten. Ein Schar stand vor ihm und reichte ihm die Pranke, um ihm aufzuhelfen.
»Die Frage lautet, wo sind wir?«
Das Stimmengemurmel wurde immer lauter, je mehr erwachten. Rechts und links waren hohe Wände zu sehen und der Himmel war so düster, als wäre es Mitternacht.
Willkommen im Labyrinth, ihr Spieler Tyrias. Ich, der verrückte König aus Weißhorn, begrüße euch zu meinem neuen Spiel. Ihr habt die Ehre zu entscheiden, wer die nächsten 1000 Jahre regieren darf. Ich, der König mit seinen unbeschreiblichen tödlichen Witzen oder der Prinz. Ich kam nicht schnell genug aus der Kiste. Eddie.
Ich bin Prinz Edric, der Blutige. Ach egal, ihr kämpft eh auf meiner Seite.
Das stimmt. Um den blutigen Prinzen und auch euch zu besiegen, brauche ich nur den dreifachen Ärger aus der Blutstromküste. Die Spielregeln sind ganz einfach. Der dreifache Ärger verteilt sich in den drei Ecken des Labyrinths. In der vierten Ecke steht ihr. Um mich zu besiegen, müsst ihr nur alle drei Würmer zeitgleich töten. Sollte einer von euch sterben, kann mein missratener Sohn ihn mit einem einzelnen Candykorn wiederbeleben. Ach ja, die Würmer sind nicht ganz allein. Sie haben Unterstützung in Form von Championhöhlen und Veteranenwürmer, die euch das Sterben angenehmer machen werden.
Das verrückte Lachen des Königs erschallte im Labyrinth. Und dann war die Gruppe aus Schar, Menschen, Silvari, Norn und Asura scheinbar alleine. Wo sind unsere Helden von damals, die uns geholfen haben, als Prinzessin Schmaniti verschwunden war? Kam der Ruf aus der Gruppe. Da erschienen oben auf einem Felsvorsprung verschiedene Gestalten.
Da! Das ist Ritter Heimerlud! Und dort! Das ist Ritter Tenki! Wir haben eine Damage-Phase!
Aber wer sind die anderen, die bei ihm stehen? Da erhebt Ritter Heimerlud seine Stimme.
Spieler Tyrias, der Wahnsinn greift um sich. König Thorn und Prinz Edwig der Blutige sind zurückgekehrt. Die nächsten 48 Stunden werden wir kämpfen müssen, um unsere Freiheit, unsere Ehre und den besten Loot, den es je gegeben hat. Weder Ritter Tenki noch ich alleine werden es schaffen, den Dreifach-Ärger König Thorn und Prinz Edwig zu besiegen. Wir brauchen eure Hilfe. Schließt euch uns an und bekämpft mit uns den Wahnsinn. Wir Ritter haben Verstärkung bekommen. Andere Ritter Tyrias wollen mit uns kämpfen und euch in die Schlacht führen. Ihr kennt sie bereits aus anderen ruhmreichen Schlachten. Ritter Abrik, der schnellste Finger auf der Plus-Taste hat. Ritter Flo, der Erforscher der neuen Länder in Tyria. Ritter Dominik, der Zahnarzt von Tequattel. Sowie Ritter Dragan, der Vernichter der Dornenherzen. Uns bleibt wenig Zeit, um alle Ritter aufzuzählen. So bitten wir um euer Vertrauen, dass wir zusammen als Team gewinnen werden.
Alle schauten nach oben auf den Felsvorsprung und als Ritter Heimerlud seine Stimme zu einem Halario erhob, strömte aus den Kehlen der Spieler ein Kampfschrei, das die Wände des Labyrinths erzittern ließ. In den folgenden Stunden ging der Kampf hin und her. Viele Spieler starben und der blutige Prinz Edric musste viel Candykorn einsetzen, um die Gefallenen wiederzubeleben. Am Abend des ersten Tages setzten sich die Ritter zusammen und berichteten über das, was sie erlebt hatten. Es wurden Gruppen gebildet und Strategien besprochen. Dabei schauten alle immer wieder auf die Tafel, die über dem Labyrinth hängte. König Thorn, 14 Punkte. Der blutige Prinz Edric, 0.
Der Tod der Spieler darf nicht umsonst gewesen sein. Wir haben viel gelernt, meinte Ritter Akumo. Wir brauchen Spieler, die sich um die Championhöhlen kümmern. Sonst sind die Würmer zu gut abgeschirmt. Das wird mein Trupp übernehmen.
In Ordnung. Ich werde mit meinem Trupp das Candykorn blocken, das die Würmer spucken. Dann kann es uns nicht mehr mit einem lauten Knall um die Ohren fliegen, meinte Ritterin Floriana von Lichten.
Gut, dann wird Ritter Tenki, wir haben eine Damage-Phase, Ritter Heimerlud und Ritterin Chantra übernehmen. Nach der Aufteilung der Spieler geht's los. Jeder sucht sich den Weg zu seinem Wurm.
Der Kampf beginnt und man hört das Stöhnen und Ächzen von verwundeten Spielern, die im Downstead liegen. Manche versuchen zu helfen und werden für den Versuch bitterlich bestraft, indem sie anschließend selbst im Downstead hängen. Aber die gegenseitige Hilfe und der Kampfgeist bringt jede Gruppe Meter für Meter weiter. Ritter Akumo verteilt mit seinem Trupp so viele Zustände auf die Championhöhlen, wie sie nur können. Und zum ersten Mal hören sie das Gebrüll der Würmer. Die Gruppen kommen ihrem Ziel näher.
We'll be right back. Ritter Tenki, wir haben eine Damage-Phase, kommt als erstes bei seinem Wurm an. Mit voller Macht stürmt er mit seinem Team auf den Wurm zu. Äxte und Hämmer, Schwerter und Stäbe und sämtliche anderen Arten von Waffen schlagen, prügeln, stechen und prasseln auf den Wurm ein. Doch es passiert nichts. Der Wurm nimmt keinen Schaden.
Verdammt! Das ist ja wie in der Blutstromküste hier. Wir müssen den Wurm erst angreifbar machen. Aber wie? Dort in der Ecke liegt nicht explodiertes Candycorn. Tragt es zum Wurm und richtet eure Waffen da drauf. Bringt es zum Explodieren.
So rannten sie alle los und nahmen sich ein Stück Candycorn. Der Wurm wiederum nutzte die Chance und griff die Gruppe an. Nach einem großen AOE-Angriff lag anschließend die halbe Gruppe im Downstate. Die andere Hälfte, die noch stand, attackierte das Candycorn. Als die 20 Candykörner explodierten, verlor der Wurm seine Schutzschicht. Die Spieler, die noch stehen konnten, machten dem Wurm 20.000 Schadenspunkte, ehe sie selbst in den Downstate lagen. In der Zwischenzeit war Ritterin Chandra ebenfalls bei ihrem Wurm angekommen. Wie Ritter Tenki musste ihre Gruppe ebenfalls feststellen, dass sie an dem Wurm keinen Schaden machen konnten. Die Verzweiflung stieg, bis Ritterin Chandra die vielen Kisten mit Erdbeergeist bemerkte. Da war doch was! Ritterin Chandra hatte in den Legenden, die die Skalden der Noren erzählten, über die Wirkung von Erdbeergeist auf Izumir, den Wurm, gehört. Ihr Befehl schallte prompt über das Schlachtfeld. Schnell, trinkt die Flaschen mit dem Erdbeergeist aus! Sobald ihr die Geistaura habt, lauft ihr zum Wurm rüber und berührt ihn mit eurer Aura! Die Spieler nahmen die Flaschen und tranken den Erdbeergeist in einem Zug aus. Die ersten verwandelten sich und liefen auf den Wurm zu. Ritterin Chandra versuchte noch vor dem AOE zu warnen, dass sie dodgen müssten. Aber nur die Hälfte hörte auf das Kommando und so lag auch ihr Zerg halb im Downstead. Die anderen, die mit ihrer Aura erneut anliefen, bemerkten, dass bei Berührung ihrer Aura mit der Wurmhülle kleine Funken entstanden und Löcher in die Schutzschicht des Wurms sprengten. Nach der 20. Berührung fiel der Schutz und der Wurm wurde angreifbar. Doch es waren so wenig, die noch lebten. 50.000 Schadenspunkte konnten die Spieler verursachen, bevor der nächste AOE vom Wurm den Rest des Zergs in den Downstate zwingte. Die dritte Gruppe unter Ritter Heimerlud erreichte als letztes den Wurm. Auch sie verzweifelten am Anfang daran, dass der Wurm nicht angreifbar war. Doch dann entdeckten sie an der Wand eine Zeichnung und Bilder. Während die Gruppe der Zustandsverursacher so gut es ging ihnen die Championhüllen vom Leib hielt, untersuchte Ritter Heimerlud zusammen mit einer kleinen Asura namens Taimi die Wände. Haha, ich hab's, schreite die kleine Asura plötzlich. So ein billiges Rätsel könnte selbst ein Skrit lösen. Wir brauchen 20 Schnitzkürbisse. In allen Kürbissen müssen wir das Gesicht vom blutigen Prinz schnitzen. Das wird ihn so sehr verwirren, dass sich seine Schutzschicht abbaut und wir ihn für eine gewisse Zeit angreifen können. So rannten die Spieler wie wild los und suchten Schnitzkürbisse, um sie zum Wurm zu tragen. Besonders begabte Spieler fingen an, das Gesicht in den Kürbis zu schnitzen. Als der 20. Kürbis im Halbkreis um den Wurm aufgebaut wurde, passierte es. Die Münder der Kürbisse öffneten sich und spuckten ihre Innereien auf den Wurm. Die Schutzschicht bröckelte und mit einem Knall platzte sie plötzlich von dem Wurm ab. Die Gruppe jubelte und startete ihren gewaltigen Angriff. Immer und immer wieder prügelten sie auf den Wurm ein. Und als sie ca. 25% seiner Lebenspunkte runter hatten, startete der Wurm einen Angriff und zerstörte dabei alle Kürbisse. Schnell bemerkten die Spieler, dass der Wurm nicht mehr angreifbar war. So rief Ritter Heimerlud zum Rückzug, denn er wusste, dieses Wissen, das heute gewonnen wurde, musste so schnell wie möglich mit allen geteilt werden. Stunden waren vergangen, seitdem sie das Labyrinth betreten hatten und es stand 15:0 für den verrückten König. Aber zum allerersten Mal gab es Informationen, die Hoffnung geben sollten. Hoffnung? Hoffnung worauf? Sich auszusuchen zu können, ob Tyria vom blutigen Prinzen oder doch lieber vom verrückten König regiert werden soll?
Nein, die Hoffnung war gerade nicht mehr als ein Teelicht auf einem großen, dunklen Ozean und ein Sturm brauste geradewegs drauf zu. Ein Teil der Spieler, die beim ersten Angriff noch dabei waren, wurden ausgetauscht. In ihren Gesichtern spiegelte sich das blanke Entsetzen über das Erlebte.
»Wo ist die Sonne?« wurden die ersten Ruflaut. »Wo ist die Sonne, die uns wärmt, uns Kraft gibt? Diese ständige Dunkelheit zehrt an meinen Nerven.«
Die Lage wurde unruhig. In der Zwischenzeit, im Kommandeurszelt, fand eine Lagebesprechung statt.
»Wir müssen nicht nur einen Teil der Spieler austauschen, sondern auch unsere Ritter. Schaut euch, Ritter Tenki, wir haben eine Damage-Phase an. Seine Wunden vom letzten Angriff sind noch nicht verheilt. Ich schlage vor, die nächsten Runden übernimmt Ritter Dragan für den Nordosten. Er kann mit seinem Trupp das Candycorn zum Wurm bringen und explodieren lassen. Ritter Abrik, euch sehe ich im Nordwesten beim Kürbiswurm. Ritter Dominik, euch sehe ich beim Erdbeergeistwurm. Irgendwelche Einwände? Nein? Dann los, sammelt eure Truppen. Die nächsten 8 Stunden starten wir eine Aufholjagd.
Und wofür? Kommt von hinten eine leise Stimme. Die kleine Asura Taimi hatte sich leise, still und heimlich ins Zelt geschlichen.
Ist es nicht egal, wer gewinnt? Da könnte genauso auch Flant auf dem Thron sitzen. Das wäre genauso schrecklich.
Da kam aus dem hinteren Ecke des Kommandozells eine Lautstimme.
Nein, Taimi, es ist nie zu spät. Erst wenn die Hoffnung stirbt und der Glaube aufgegeben wurde, dann ist die Schlacht verloren.
Alle Köpfe drehten sich dem Norn entgegen, der in Richtung der Fackel schreitete und dessen Gesicht langsam sichtbar wurde. Ein Raunen ging durch das Zelt. Jeromus, der Geschichtenerzähler der Norn. Keiner weiß, wie alt er ist, aber jeder schätzt sein Wissen, seine Weisheit und die Geschichten, die er erzählt.
Komm zu mir, Taimi. Während die einen kämpfen, werden wir denken und in den alten Büchern lesen.
Wenig später rückten die Truppen ab. Mit dem Glauben an den Sieg stürmten sie vor. Ritter Dominik hatte Glück, er hatte wenig Veteranen auf seinem Weg, aber sein Spezialteam hatte schwer mit den Championhöhlen zu kämpfen. Ritter Dragan hingegen fand unterwegs nur sehr wenig Candycorn. Er musste einen extra langen Weg durch das Labyrinth gehen, um genug Candycorn zusammenzubekommen. Anders sah es bei Ritter Abrik aus. Er hingegen hatte Lootglück. Kurz vor dem Ziel fand er einen ganzen Farm mit Schnitzkürbissen. Wild ging der Kampf zwischen den Spielern und den Würmern hin und her. Damage-Phase, Downstate-Laretzen, neue Kürbisse besorgen oder den süßen Erdbeergeist runterschlucken. Noch 75% Restleben bei den Würmern, noch 50%, noch 25%. Der kritische Punkt war erreicht, es durfte kein Schaden mehr gemacht werden. Noch 2 Minuten, bis die Würmer sich wieder unter die Erde zurückzogen. Von Ritter Abrik kam die Meldung, mir fehlt ein Schnitzkürbis. Ritter Dragan reagierte am schnellsten. Er zog einen Geschwindigkeitsverstärkungspilz aus der Tasche und gab ihn einen seiner Leute. Du bekommst noch 5 Sekunden Superspeed, dann isst du diesen Pilz, egal wie. Bring Ritter Abrik einen Kürbis. Der Angesprochene nickte und spurtete los. Noch 1 Minute, die Männer rund um Ritter Dragan wurden langsam unruhig. Da kam die Meldung. Angriff, wir haben eine Damage-Phase. Alle Ritter lösten zusammen mit ihren Truppen die Damage-Phase aus und gingen mit allem, was sie hatten, auf den Wurm los. Als die Köpfe des Wurms fielen, war der Jubel unendlich groß. Da beugte sich der König Sorn zu den Spielern runter. Erschrocken wichen die Spieler ein Stück zurück.
Warum kämpft ihr gegen mich? Bei mir werdet ihr euch totlachen. Was? Das glaubt ihr nicht? Also diese Ware werden wohl auf Dauer bleiben. Sie haben Wurzeln geschlagen. Das muss wehtun. Aber wenn sie anfangen zu blühen, lache ich mir trotzdem einen Ast. Kleiner Pflanzenwitz. Leute, kommt schon.
Doch keinem war zu lachen zumute. Die Ritter zogen sich wieder in ihre Ecke zurück und dort wurden sie wie Helden empfangen. Alle schauten auf die Tafel und jubelten, als aus dem 15:0 ein 15:1 wurde. Allerdings verging der Jubel auch bald, als von der 1 ein dicker roter Blutstropfen nach unten fiel. In den nächsten Stunden ging die Schlacht weiter. Die Ritter und die Spieler wechselten. Und nicht immer ging jeder Angriff gut aus. Aber so langsam holte der blutige Prinz auf. Am Ende der ersten 24 Stunten stand es 21:11. Die meisten Spieler machten eine Pause und begutachteten ihren Loot, den sie in den vielen Kämpfen verdient hatten. Manches verarbeiteten sie gleich weiter. Wertvolleres wurde entweder vom Quartiermeister weggeschlossen, bis der Albtraum endete, oder an jemanden verkauft, der genug Gold in den Taschen hatte.
In der Zwischenzeit trafen sich die Ritter im Kommandozelt. »Ich kann nicht mehr«, war von verschiedenen Seiten zu hören. »Ich bin fix und fertig«, Kriegsmeister Lysaro schüttelte den Kopf.
»Wir haben noch keine Lösung. Wir müssen weiterkämpfen. Ist euch in den Schlachten der ein oder andere Spieler aufgefallen, der das Zeug zum Ritter hat?«
Einige schauten recht nachdenklich. Und ja, dem einen oder anderen fiel ein Name ein, der zukünftige Ritter dienen könnte.
»Bis dahin brauche ich euch. Haltet durch. Chiramos und Taimi sind auf einen interessanten Text gestoßen, der uns vielleicht helfen kann. Mehr kann ich euch noch nicht sagen. Das ist nicht mehr als ein Funken Hoffnung.«
So schleppten sich die nächsten drei Ritter wieder vor das Zelt und sammelten ihre Spieler ein. Dass der verrückte König eine neue Idee hatte, um das Spiel für sich interessanter zu machen und doch noch zu gewinnen, ahnten die Ritter zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Von ihren Rittern wieder vor. Die Taschen waren geleert und warteten darauf, wieder gefüllt zu werden. Alles war wie sonst, doch irgendetwas war anders. Ritterin Chandra bemerkte es als erstes. Die Kisten mit Erdbeergeist waren weg. Auch Ritter Heimerlud und Ritter Abrik stellten zusammen mit den Spielern schnell fest, dass weder die Schnitzkürbisse noch das Candykorn an den üblichen Plätzen stand.
»Sucht ihr etwas, Bei jedem Angriff von euch wird das, was ihr sucht bzw. braucht, an einem anderen Platz im Labyrinth zu finden sein. Ein Spaß, ein Witz, nun kommt schon, ach doch mal!«
So schwärmten alle aus und suchten ihren Schlüssel zum Sieg. Es dauerte 3 Runden, die König Zorn gewann, bis die Spieler sich auf diese neue Situation eingestellt hatten. Dann ging es Schlag auf Schlag, die Ritter koordinierten untereinander die Suche. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Und in echter Teamarbeit stellte sich der Erfolg wieder nach 4 Stunden ein. Wurmkopf um Wurmkopf wurde abgetrennt. Und nach 36 Stunden im Labyrinth stand es 27-21 zugunsten von König Zorn. Die Verschleißerscheinung bei den Spielern wurde immer stärker. Die Truppen, die ausrückten, um die Würmer zu köpfen, wurden von Mal zu Mal kleiner.
»Wir halten nicht mehr lange durch. Ist eine Lösung in Sicht?«
»Ja, wir haben eine Lösung. Chiramos und Taimi haben eine Lösung gefunden. Nach genau 48 Stunden werden die Punkte verglichen und geschaut, wer von den beiden gewonnen hat. Wenn es allerdings unentschieden steht, müssen alle eine Runde der verrückte König sagt spielen. Und wenn wir 3 Runden gewinnen, muss er uns gehen lassen.«
»Ihr seid verrückt! Wir haben nur noch 12 Stunden und müssen mindestens 6-mal gewinnen, ohne dass er gewinnen darf, mit Spielern, die mehr tot als lebendig sind. Das ist unmöglich.«
»Es ist die einzige Lösung, um hier wieder herauszukommen und zu verhindern, dass wir bald einen neuen König haben.«
Die Ritter wendeten sich ab und verließen murrend das Kommandozelt. Die Moral war am Boden. Sie war am Tiefpunkt. Woher sollten sie die Kraft nehmen? Ja, sie hatten eine Lösung gefunden, aber das Ziel schien in immer weitere Ferne zu rücken. Jeder weitere Rückschlag bedeutete eine weitere qualvolle Runde. Die Ritter bemerkten eine Frau, die den Berg hochkam. Sie lief direkt an ihnen vorbei und ging an den Rand der Klippe. Unter ihr lag das provisorische Feldlager. Sie wirkte gefasst und willens, weiterzukämpfen. Da erhob sie ihre Stimme.
»Ritter, Spieler, ich bin Lysandra Dwayne. Ich habe mit euch zusammen den Wurm an der Blutschirmküste oft genug gejagt und geköpft. Ihr habt mir vertraut, seid meinen Kommandos gefolgt und jetzt will ich, dass ihr mir zuhört. Draußen in der Welt, wo die Sonne scheint, wo es warm ist, wo Freunde und Familie auf uns warten. Dort wartet mein Sohn, Arek 12 Jahre alt, auf mich, seine Mutter. Er wartet darauf, dass ich wiederkomme. Er wartet darauf, dass ich für ihn da bin, wenn er in Gefahr gerät. Wer von euch hat noch Familie in Tyria? Wer von euch will noch zu seinen Kindern, zu seiner Frau oder zu seinem Mann? Gebt ihr auf oder wollt ihr kämpfen? Für eure Familie, für eure Freunde, für Tyria!«
Die Stimme der Frau stieg immer mehr an und nachdem ihre letzten Worte verklungen waren, herrschte für kurze Stille. Immer mehr Spieler hatten sich im Feldlager am Fuße des Berges versammelt und hatten den Worten gelauscht. Da kam der erste Ruf aus der Gruppe. Für Tyria! Immer mehr Spieler stimmten in diesen Schrei ein, bis es wie ein Singsang durch das ganze Labyrinth erklang. Mit dem Mut der Familien im Herzen zog die Gruppe wieder in die Schlacht. Die rot unterlaufenden Augen zeigten, welche Qualen die Männer und Frauen ertragen hatten. Aber ihre Familien gaben ihnen wieder Kraft. Nach 24 Stunden stand es 27-25. Die Spieler rappelten sich immer wieder hoch. Keiner wurde im Downstate zurückgelassen. Nach weiteren 3 Stunden zeigte die Anzeige 29-27. Mit aller Macht stürmten die Spieler vor. Der Ausgleich war zum Greifen nah. 47 Stunden und 48 Minuten, kurz vor Ende. Vom Candycorn-Wurm kam die Schreckensmeldung. Wir haben kein Candycorn mehr und können keine Damage-Phase auslösen.
Ja, ich habe das Candycorn zum blutigen Prinzen gebracht, damit er euch wiederbeleben kann. Jetzt ist es alle.
Das Lachen von König Zorn hallte von den Wänden des Labyrinths wieder. Er hatte es geschafft. Die Pointe ging auf und zeigte die Grausamkeit hinter seinem wahren Gesicht. Wut und Verzweiflung zeichnete die Spieler. Sie hatten so sehr gekämpft und alles sollte jetzt vergebens sein. Da ertönte die Stimme von Prinz Edric.
Nein, Vater, der letzte Witz gehört mir.
Aus seiner Hand rieselte das Candycorn auf den Zerg hinab. Jeder schnappte sich Candycorn und brachte es zum Wurm und ließ es explodieren. Damage-Phase! Als der letzte Wurmkopf fiel, waren 47 Stunden und 58 Minuten vergangen. Alle schauten auf die Anzeigetafel. Die Anzeige sprang um. 29-29. Sie hatten es geschafft. Da schaute König Zorn auf Prinz Edric.
Für diesen Witz bin ich stolz auf dich.
Wirklich?
Nein, nicht wirklich. Du warst schon immer eine Enttäuschung für mich. Nun zu euch da unten. Normalerweise würde ich jetzt noch eine Runde der verrückte König sagt mit euch spielen, aber das wäre nicht lustig. Lieber komme ich euch in Löwenstein besuchen und spiele da mit euch. Jetzt geht, bevor ich es mir anders überlege.
Ein Portal öffnete sich und entließ die Spieler aus dem Labyrinth. Von der Dunkelheit zurück ins Licht. Freudentränen flossen. Tyria, ihre Familie, hatte sie wieder. Als die wärmende Sonne am nächsten Tag aufging und die Schatten weichen mussten, öffnete Prinzessin Schwanetti vorsichtig ihre Augen. Ihr Kopf schmerzte und ihre Gedanken sprangen wild durcheinander. Da flog die Tür auf und ein kleiner Junge kam hineingestürmt. Die Wachen rannten hinter dem Jungen her, doch Prinzessin Schwanetti stoppte sie mit einer Handbewegung. Der Junge blieb vor ihr stehen, schaute zu ihr hoch und fragte, »Bist du der blutige Prinz Edric?« Prinzessin Schwanetti ging auf die Knie und schaute den Jungen an und sagte, »Ich glaube, ich war's.« Da umarmte der Junge die Prinzessin und gab ihr einen Kuss auf die Wange und rief nur, »Danke, dass du Mama gerettet hast!« Und schon lief er wieder raus. Prinzessin Schwanetti blieb zurück, mit einer Träne, die von ihrer linken Wange runterrollte und auf dem Boden in 1000 Teile zersprang. Sie hörten »Der Wahnsinn beginnt«, eine Geschichte der gb2community.de. Schwanetta als Prinzessin Schwanetti, Team Dreifacher Ärger, Dragan als Fürst Makahal, Team Heart of Thorns. Kintadrim Shadow als König Efeu, Team Dreifacher Ärger. Taron als König Oswald Zorn, zurzeit Geselle auf der Walz. Pfannkuchen als Prinz Edric, der Blutige, Team Tyrias Drachen. Tank Driver als Ritter Tanky, wir haben eine Damage-Phase, Team Maguma. Aprik als Ritter Aprik, Team überall, wo ich gebraucht werde. Lysaro als Kriegsmeister Lysa,
Team Projektkoordination Bereich 04. Denise als Lysandra Dwayne, Team Events für Community. Heimer als Ritter Heimerloot, Team Pass of Fire. Mark als Verwalter Morsch der Abtei Dumont, zuständig für wissenschaftliche Studien Bereich Elona. Idee, Ton und Technik von Kintadrim Shadow. Gelesen und erzählt von Teleorigon als Geschichtenerzähler, Team Living World. Des Weiteren bedanken wir uns bei folgenden Komponisten für die musikalische Unterstützung. Halloween in Tyria, Komponist McLean Diemer. Land of the Golden Sun, Komponist Jeremy Soul. Tahrir the Forgotten City, Komponist Lena Chample. The Lunatic Kurt, Komponist Stan Lee Part, mit ein bisschen Hilfe von McLean Diemer. The Lost Shore, Across the Sea of Sorrows, Komponist Stan Lee Part. Guild Wars 2, Living World Season 2 Soundtrack, Meeting the Azura, Komponist Stan Lee Part. Battle in Draconis Mon, Komponist Brandon Williams and McLean Diemer. Heirs Memorial, Komponist McLean Diemer. Guild Wars 2 Living World Season 2 Soundtrack The Gathering of the Pact, Komponist McLean Diemer. Arid Vista 1, Komponist McLean Diemer.